Also ich muss gleich zu Anfang eine kleine Berichtigung anführen. Heute hören wir kein Thema aus der Apostelgeschichte. Ich habe es geändert. Ich habe das Thema geändert. Es ist nicht Paulus und Festus. Mir war es wichtig, oder ich habe so darüber nachgedacht in letzter Zeit, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich, der ich ja sonst in Tittmoningen bin, hier in Traunreuth predige und der Martin, der ja eigentlich oft in Traunreuth predigt, der ist heute in Tittmoningen. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine schöne Gelegenheit, weil ich es nie erlebe, hier vor euch zu stehen, vor denen, die nicht mit nach Tittmoningen gehen, sondern die hier in Traunreuth sich treffen. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen für ein anderes Thema, was mir da auf dem Herzen liegt. Vielleicht können wir zu Anfang nochmal aufstehen und beten zusammen. Gott, wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen treffen dürfen, als Gemeinde, um von dir zu hören. Ich bitte dich, dass du ja, uns bereit machst, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du mir hilfst, deine Gedanken weiterzusagen und dass du jedem, der zuhört, hilfst, das aufzunehmen von dir. Herr, wo es notwendig ist, wirk du in den Herzen und veränder du so, wie du es willst. Amen. Ich schaue nur in die Reihen, wer hier so sitzt. Schaut euch mal um. Ihr seid die Gemeinde in Traunreuth. Ja, die Entwicklung, der Helmut hat schon anklingen lassen, die Entwicklung gehen dahin, dass es demnächst wahrscheinlich soweit ist, dass Tittmoningen als eigenständige Gemeinde startet. Wir erleben es jetzt schon einmal im Monat, aber es sieht so aus, es könnte ganz so sein. Ja, dürft euch ruhig nach hinten schauen, nach vorne. Wer sind denn die Leute, mit denen ich hier in Traunreuth bin? Ihr seid die Gemeinde. Wenn ich euch so sehe oder wenn wir darüber nachdenken, hier, ihr seid die Gemeinde in Traunreuth, ihr seid die Zukunft, die Gemeinde der Zukunft in Traunreuth, so wie es sein wird in den nächsten, vielleicht schon Monaten. Wenn ihr darüber nachdenkt, löst es ein gutes Gefühl bei euch aus? Fühlt ihr euch da wohl mit dem Gedanken oder ist es eher ein Unbehagen? Ist es vielleicht nicht ganz gewiss, was dann auf euch zukommt? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr daran denkt, wir sind die Gemeinde in Traunreuth? Was wir heute durchnehmen wollen oder was mich noch bewegt hat, heute das Thema zu ändern, ist auch der Kurs, der im Moment durchgeführt wird, also dieses Projekt Unser Glaube. Da war diese Woche oder die vergangene Woche war ja das Thema das Gemeindeverständnis, also nicht mehr die theologische Grundlage, sondern jetzt, wie versteht man sich als Gemeinde? Und da war gerade zu Anfang das Thema unsere Bestimmung. Welche Bestimmung haben wir als Christen in der Gemeinde? Mich würde interessieren, wer hat in dir in der vergangenen Woche diese Lektion besucht, dass ich ungefähr weiß, wie gut ihr schon Bescheid wisst. Wer war bei der Lektion? Aha, danke. Das sind schon einige. Ich möchte heute in der Predigt die Frage stellen, was bedeutet die Gemeinde für dich oder was bedeutet dir die Gemeinde? Das Thema, was wir heute behandeln wollen oder wo wir uns heute Gedanken drüber machen, ist du und die Gemeinde. Du und die Gemeinde. Wenn wir hier in unser Verständnis reinschauen, dann sehen wir, was ist die Bestimmung, die wir haben als Christen. Ich möchte mal den Satz vorlesen, der hat mich oder mir gefällt er gut, er drückt sehr gut aus, was uns beschäftigt. Da heißt es, wir sind überzeugt, also die Gemeinde ist überzeugt, dass der Mensch dazu bestimmt ist, Gott und seinen Nächsten zu lieben, Gott zu verherrlichen, ihm zu dienen und sich ewig an ihm zu freuen. Also das ist unsere Bestimmung. So haben wir es als Gemeinde gelesen, gelernt, besprochen. Unsere Bestimmung ist es, zum einen Gott zu lieben. Kann man das einfach so erwarten? Kann man sagen, lieb Gott? Kann man davon ausgehen? Ist es möglich? Ich habe überlegt, wenn jetzt ein junger Mann über die Straßen läuft, sieht eine Frau, die ihn sehr anspricht und er wird gern mit ihr zusammen sein, kann er dann zu ihr hingehen und sagen, lieb mich? Weil er will wahrscheinlich die ganze Zeit des Kennenlernens einfach überspringen und gleich heiraten oder so. Aber funktioniert das denn? Könnte er einfach sagen, lieb mich als Aufforderung? Vielleicht geht es manchen von euch so, wenn ihr hört, Gott will, dass wir ihn lieben. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Liebe, wir verstehen, das ist Gefühl drunter. Man kann das auch nicht machen. Das muss irgendwie entstehen. Aber ich denke, wenn man das so denkt, wie ich es jetzt dargestellt habe, bewegt man sich in die falsche Richtung. Bei Gott ist es mit dieser Aufforderung, lieb mich, etwas anders. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Markus 12, der Vers 30. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und Jesus sagt, das ist das erste Gebot oder das wichtigste Gebot. Vier Sachen sehen wir da. Also das Herz, das in der Bibel oder im Neuen Testament ist das Herz immer der Sitz der Vernunft, da wo nachgedacht wird. Die Seele ist das Zweite, das ist eher so der Sitz der Emotionen, also die Gefühle, vom Gefühl her. Und das Denken wird angesprochen, das ist die Entscheidung, die wir treffen können. Und was mir an der Markus-Stelle gut gefällt, ist, dass auch das Praktische noch angesprochen wird. Wir sollen Gott lieben mit unserer Kraft. Also wie setzen wir diese Liebe um? Und ich habe überlegt, wenn Gott so eine Liebe von uns verlangt, wir sollen ihn so lieben, dann können wir schauen, wie hat er uns denn geliebt? Und da gibt es ja einen ganz bekannten Vers, in Johannes 3, 16 heißt es, er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also hier sehen wir, Gottes Liebe ist auch nicht nur ein Gefühl. In dem Vers wird ganz deutlich gezeigt, es ist eine Tat. Gott hat was getan, um uns seine Liebe zu zeigen. Er selbst ist auf die Welt gekommen. Und er selbst liebt uns zuerst. Und ich glaube, wenn wir Gott so kennenlernen, dann können wir ihn auch lieben. Und dann kann er auch sagen, lieb mich auch. Das ist die Basis dazu. Ein zweites, was hier gesagt wurde, ist, wir sollen Gott verherrlichen. Ich denke, damit ist der Aspekt der Anbetung gemeint oder der Ehre. Wie beim ersten Lied, was wir gesungen haben, Gott soll die Ehre gegeben werden. Ein Grund dafür steht im 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20, da heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Es hat viel gekostet, euch zu kaufen. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also wir, die wir Gott gehören, sollen Gott verherrlichen. Es wird hier Leib und Geist angesprochen. Das finde ich interessant, wenn man schaut, was wir gerade eben schon gehört haben. Zum einen der Leib, also das, was wir mit unserem Körper zeigen oder wer wir sind, unser Handeln gehört da dazu, aber auch der Geist, also unser Denken, unsere Entscheidungen. Gott will verehrt werden von uns. Und es gibt sogar einen Vers, da heißt es, die Stunde kommt und ist schon da, in Johannes 4, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Und dann heißt es hier, denn Gott sucht solche Anbeter. Gott sucht Leute, die ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Ich habe so nachgedacht, wenn Gott die suchen muss, dann scheint es nicht allzu viele davon zu geben. Sonst müsste er nicht suchen. Und wir sind solche Menschen, die Gott anbeten sollen oder können. Ich habe mir mal überlegt, wie könnte man es konkret machen? Mir ist aufgefallen, beim Essen zum Beispiel, wenn ich da bete, dann ist der Inhalt meines Gebets meistens so, dass ich Gott danke für seine Versorgung, dass er uns was zu essen gibt. Ich glaube aber, wenn jetzt jemand bei uns zum Essen eingeladen ist, der mit Gott nichts zu tun hat, dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, du hast doch selber gearbeitet und dein Geld verdient, um dir Essen zu kaufen. Warum musst du da Gott danken? Aber ich glaube, wenn man nachdenkt, wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, meine Arbeit, überhaupt die Fähigkeit, dass ich arbeiten kann, hat ja auch Gott geschenkt. Und wenn Gott nicht schenken würde, dass es Essen gibt, dann könnte ich noch so viel Geld verdienen und es wird nichts bringen. Also Gott, wir geben Gott die Ehre mit unserer Einstellung, in dem Gebet zum Beispiel. Und wenn man ganz zurückdenkt, das finde ich einen interessanten Gedanken, bis zur Schöpfung zurück, da heißt, da wird der Mensch als Ebenbild in die Welt gesetzt. Die Krönung der Schöpfung ist das Ebenbild Gottes. Also ich glaube, auch hier sieht man schon den ersten Moment, wie Gott seine Herrlichkeit auf der Erde ausbreiten möchte. Wenn die Menschen so gelebt hätten, wie er es gesagt hat und sich vermehrt hätten, dann hätten sie damit auch Gottes Herrlichkeit ausgebreitet. Ein weiteres, was wir lesen, ist, wir sollen Gott dienen. Das haben wir auch schon gehört heute in dem, was du vorgelesen hast. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, oder da wird berichtet, wie, ich lese den Vers vor, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch, also die Gemeinde in Thessalonik, von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also ganz eindeutig, die Bekehrung, das Hinwenden zu dem wahren Gott heißt oder ist verbunden damit, dass wir ihm auch dienen wollen. Und ich denke, es ist ja ganz eindeutig, wenn Gott uns Gaben gibt, dann ist es nicht einfach so, dass wir eine große Gabenliste haben oder uns da prahlen können, was wir alles können, sondern sie sind ja dafür da, dass wir sie einsetzen. Wir sollen Gott dienen. Und ein weiterer Punkt, den das Gemeindeverständnis beschreibt, der mich sehr freut, ist der letzte Teil. Das heißt, wir sollen uns, unsere Bestimmung ist es, uns ewig an Gott zu freuen. Und es wird der Psalm 32 genannt, der Vers 11. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wir sollen uns an Gott erfreuen. Können wir das? Könnt ihr euch an Gott erfreuen? Das ist vielleicht ein schwieriger Gedanke. Man freut sich an Gott. Oder ist es manchmal doch so, dass das Evangelium und auch die Aufgabe, die damit verbunden ist, eher eine schwere Last ist, die auf uns liegt? Gestern Abend war ich in der Jugend, wir haben ein Thema gemacht über das Weitergeben von guten Taten. Wir haben einen Film geguckt, wo das so gezeigt wird und dann versucht, Parallelen zu ziehen, wie können wir in Not helfen oder wie ist das, was im Film gezeigt wird, wie verbindet sich das mit dem, was wir tun, also wenn wir das Evangelium weitergeben. Und dann war es ganz komisch, ich habe versucht, das so darzustellen und habe aber gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder weil wir müde waren, auf jeden Fall schien es mir so, als ob es sich eine Last ausbreitet. Es ist eine Last. Wenn ich sage, wir sollen von Jesus weitererzählen, dann ist es nicht so einfach. Gott gibt uns einen Auftrag, Zeuge zu sein, das lesen wir immer wieder, und doch ist es nicht so einfach, Zeuge zu sein. Mir selbst geht es zumindest so. Ich habe mich gefragt, ist es wirklich, also kann ich Gott so genießen, kann ich mich so an ihm erfreuen, oder bringt das Leben im Glauben nicht oft auch Last mit? Ich wollte euch fragen, wenn ihr so drüber nachdenkt, wann habt ihr das letzte Mal Gott wirklich genossen? Wann habt ihr euch einfach nur an ihm erfreut, ohne daran zu denken, man muss ja auch was tun? Wenn wir Gott ansehen, wenn wir über ihn nachdenken, dann ist er jemand, der uns reich beschenkt. Und ich glaube, das alleine ist schon Freude, Grund zur Freude genug. Wenn wir überlegen, wie er uns beschenkt hat, was er auf sich genommen hat, um mit uns zu leben, dann können wir uns über ihn freuen. Und bevor wir das nicht verstanden haben, glaube ich, ist jeder Auftrag oder jedes Arbeiten und Werkeln, was wir machen, sowieso ohne Sinn. Noch ein weiteres, was in dem Bekenntnis steht, was ich vorher ein bisschen ausgeklammert habe, ist der Nächste oder der andere Mensch. Also es geht nicht nur, unsere Bestimmung hängt nicht nur von uns und Gott zusammen, sondern auch uns und der Nächste, der so bei uns ist. Und das heißt hier im Verständnis oder auch in dem Vers, wir sollen den Nächsten lieben. Und ich denke, gerade im Blick auf die Gemeinde heißt es, wir sollen die Gemeinde auferbauen. Das lesen wir auch öfter im Neuen Testament. Aber den Gedanken werde ich später noch ein bisschen weiter ausführen. Also das war auch ein Teil unserer Bestimmung. Also unsere Bestimmung habe ich gerade erklärt. Ich frage mich jetzt, wir als Gemeinde, wenn ihr euch umschaut, die Gemeinde hier in Dranreuth, inwiefern leben wir diese Bestimmung aus? Inwiefern sieht man bei uns, dass das unsere Bestimmung ist? Wenn du deine Gemeinde hier ansiehst, wenn du überlegst, heute gehe ich zum Gottesdienst, was bewegt dich? Freust du dich, hierher zu kommen? Ist es eine große Freude, hierher zu kommen und der Bestimmung mit anderen Glaubensgeschwistern auszuleben? Also, dass man schon voller Freude am Morgen aufwacht und sagt, heute gehe ich in den Gottesdienst, das ist toll. Ich glaube, wer so denkt, das ist einfach, also das freut mich auch, das ist super. Aber ich denke, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, vielleicht sogar mehrere, die nicht so positiv am Morgen aufwachen. Vielleicht sieht man, wenn man die Gemeinde vor Augen hat, oft auch die Probleme, die damit verbunden sind. Ich versuche mal ein paar Probleme aufzuzeigen, vielleicht erkennt ihr euch ja wieder. Gerade jetzt, wenn wir darüber reden, dass viele Leute nach Tittmoning gehen und hier die Reihen schon leerer werden, habe ich es öfter gehört, man macht sich Gedanken, Mensch, wer macht jetzt die Aufgaben weiter? Es gibt so viel zu tun bei uns in der Gemeinde, so viele Dienste und es gehen gute Mitarbeiter weg, wer macht denn jetzt das alles weiter? Es gibt Angst, weil wir vielleicht die Mitarbeiter fehlen. Dann beschäftigt uns nicht die Freude der Gemeinde, sondern eher so die Unsicherheit, wie können wir es weitermachen? Oder vielleicht gibt es auch mal, dass man untereinander so ein bisschen schlecht über die Gemeinde redet, weil wir unzufrieden sind, irgendwie läuft die Gemeinde nicht so, wie man sich das selber immer vorgestellt hat, irgendwas passt nicht so vom Denken her. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich denke, es gibt bestimmt auch jemanden, der sagen würde, irgendwie fehlt mir der Schwung in der Gemeinde. Ich hätte gern mehr Pep, es müsste mehr los sein bei uns. Und vielleicht gibt es auch genau die andere Richtung, dass jemand sagen würde, Wir machen zu viel. Ich wünsche mir, wir hätten mehr Ruhe zusammen, dass wir mehr Zeit ruhig im Gebet verbringen. Vielleicht ist auch jemand hier unter uns, der frustriert ist. Es ist immer das Gleiche, wenn man hierher kommt. Es verändert sich nichts. Ich wäre gar nicht herausgefordert, ich weiß ja schon, was passiert. Es gibt keine Überraschung im Gottesdienst. Und vielleicht sind auch einige hier, die sich schon ein Stück zurückgezogen haben. Für die ist die Gemeinde gar nicht so der freudige Treffpunkt, wo wir hingehen, sondern sie kommen zwar noch zum Gottesdienst, aber ziehen sich sonst aus dem Gemeindeleben zurück. Man sieht sie im Gottesdienst, aber sonst nicht so. Ich denke mir, wenn ihr euch da wiedergefunden habt, und ich weiß, ich finde mich auch in manchen Gedanken wieder, dann ist es falsch. So soll es nicht sein. Ich glaube, dass diese Sichtweise über die Gemeinde falsch ist. Wir sind irgendwie, hat sich dieses falsche Denken eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob das im Laufe der Zeit in der Gemeinde passiert oder ob es mit jedem persönlich zu tun hat, aber immer wieder gibt es diese Gedanken, die falsch sind, die sich aber langsam in unser Denken und unser Reden mit eingeschlichen haben. Und so soll die Gemeinde nicht sein. Und ich möchte heute gern aus dem Epheserbrief einige Verse anschauen, die uns zeigen, wie die Gemeinde wirklich zu sehen ist. Dort wird aufgeschrieben oder dort wird uns gezeigt, wie Gott die Gemeinde sieht. Und ich möchte oder ich bete darum, dass wenn wir das lesen und verstehen, dass unser Blick geändert wird. Wir sollen die Gemeinde so sehen, wie Gott sie sieht. Und bei dem es notwendig ist, dass es auch Korrektur wird heute. Wenn ihr überlegt, woher kommt denn die Gemeinde? Wessen Idee war das? War es meine Idee, dass wir hier Gottesdienst feiern? Meine war es nicht. Ist es die Idee der Ältesten? Sie haben sich gedacht, wir feiern Gottesdienst in Traunreuth? War es die Idee vom Lorenz Wargentin, der die Gemeinde gegründet hat? Hat er die Gemeinde erfunden? Nein. Gott hat die Gemeinde erfunden. Schon lange bevor es uns überhaupt gab, hat Gott die Gemeinde erfunden. Es ist seine Idee. Und ich denke, wenn wir zur Gemeinde dazugehören, jeder, der hier ist, dann ist es ein Vorrecht. Es ist kein Zwang, am Morgen aufzustehen, sondern es ist ein Vorrecht, dass wir zu was dazugehören dürfen, was Gott erfunden hat. Wenn wir mal reinschauen, im ersten Kapitel, im Epheserbrief, im Vers 5 heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Kindschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also schon vor langer Zeit, schon von Anfang an, hat Gott überlegt, wer denn dazugehört. Und er freut sich drüber. In einer anderen Übersetzung heißt es an der Stelle, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude, steht dann da. Also dieses Wohlgefallen seines Willens wird übersetzt mit, er hatte an dem Beschluss viel Freude. Für mich ist es schon fast ein ungewöhnlicher Gedanke. Gott hat sich von Anfang an überlegt, wer wird denn seine Gemeinde sein? Und dann hat er sich gefreut, dass er dich ausgesucht hat. Er freut sich, dass du mit dabei bist in der Gemeinde. So ein Vorrecht haben wir hier zu sein. Noch weiter geht es. Die Gemeinde, hier unsere Gemeinde, auch die ganze, also die weltweite Gemeinde natürlich auch, aber auch konkret unsere Gemeinde hier in Traunreuth, ist Gottes Zuhause. Kann man sich das vorstellen? Gottes Zuhause. Im Alten Testament hat es den Tempel gegeben, wo er mit seiner Herrlichkeit anwesend war. Und jetzt ist es die Gemeinde. Weiter im Epheserbrief, wenn wir lesen, in Vers 23 im ersten Kapitel. Der letzte Vers in dem ersten Kapitel, da heißt es, die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist ein schwieriger Satz, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Anders könnte man es übersetzen, die Gemeinde ist der Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart ausfüllt. Er füllt die Gemeinde aus. Und das ist ein guter Vergleich, wenn wir sehen, wie Gott Gottes Herrlichkeit den Tempel erfüllt hat zum Beispiel. Gott oder Jesus füllt uns als Gemeinde. Ich finde es erstaunlich, wenn wir darüber nachdenken, wir dürfen zu dieser Gemeinde dazugehören. Der Ort heutzutage in unserer Welt, der Ort, wo Gott lebt, der Ort, wo Jesus ganz anwesend ist, ist die Gemeinde. Und da dürfen wir dazugehören. Die ganze Welt entwickelt sich weg vom Glauben. Sie will von Gott wenig wissen oder gar nichts, tut vielleicht sogar Sachen gegen Gott, er handelt gegen Gott. Aber es gibt diese Gemeinde, wo Gott ganz zu Hause ist. Und das ist ein Ort, wo Menschen sind, die sich nach Gott ausrichten wollen. Und wir gehören dazu. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn wir auf die Gemeinde schauen: Gemeinde ist Jesus auf der Erde. Jesus war ja selbst auf der Erde, da ist Gott als Mensch auf die Erde gekommen, und er hat mit den Menschen gelebt, aber dann ist er zurückgegangen in den Himmel. Er ist wieder zu Rechten Gottes, heißt es. Und jetzt sind wir hier, wir sind seine Stellvertreter. Die Gemeinde repräsentiert Jesus in der Welt. Es ist ein guter und gleichzeitig ein erschreckender Gedanke. Kann man das alleine tun, als einzelner Mensch? Kann man alleine Jesus repräsentieren? Weil wir leben, Jesus ist ja auch in uns, wir sind ihm ähnlich oder sollen es zumindest sein. Muss man unbedingt in der Gemeinde sein, wenn man Jesus widerspiegeln will, wenn man ihn vertreten will? Ich habe mir überlegt, oft kommt es ja vor, wenn wir hier sagen, sind Gäste unter uns, dann steht jemand auf und sagt, ja, wir kommen aus da und da, bringen Grüße mit von der und der Gemeinde. Und jetzt stellt euch vor, es ist nur einer oder vielleicht ein Ehepaar und die repräsentieren für uns die Gemeinde. Aber kennen wir dadurch die ganze Gemeinde? Na, wir kennen ja nur einen einzigen oder zwei. Und so ist es mit uns auch. Ein Einzelner kann zwar einen Teil von Jesus repräsentieren, aber nie die ganze Fülle. Also Gott braucht die Vielfalt, wie ihr hier sitzt. Jeder von euch ist anders. Diese Vielfalt brauchen wir, damit wir Jesus repräsentieren können. Weil er so großartig ist, dass einer allein es gar nicht schaffen könnte. Und es ist ein interessantes Phänomen, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, in keinem Verein, in keiner anderen Zusammenkunft findet man so bunt zusammengewürfelte Leute wie in der Gemeinde, finde ich zumindest. In einem Verein, da hat man die gleichen Interessen, meistens das gleiche Alter, und die Gemeinde ist durch die Kultur, durch das Alter, alles bunt durchgewürfelt, völlig verschiedene Einstellungen manchmal oder Hintergründe, woher die Menschen kommen, und doch sind wir verbunden, wir gehören zusammen. Ein weiteres, was wir sehen, die Gemeinde ist unglaublich wichtig. Es ist wichtig, dass es die Gemeinde gibt. Und zwar für ganz viele verschiedene Bereiche. Zum einen, denke ich, ist es für Gott wichtig. Es ist Gott wichtig, dass es die Gemeinde gibt. Wie ich schon gesagt habe, sie ist sein Zuhause hier auf der Erde. Es ist da, wo Gott lebt, wo er sich wohlfühlen soll. Aber nicht nur das, es gibt im Epheserbrief noch einen ganz interessanten Vers im Kapitel 3, können wir da weiterlesen, den Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten, also wir müssen ein bisschen weiter oben anfangen, Vers 8, damit der Satz ganz zusammenpasst. Mir, also Paulus, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war. Also das, was als Gemeinde passiert, war verborgen bisher. Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Und jetzt, damit jetzt, also Paulus offenbart es, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Habt ihr das mitbekommen? Es geht hier gar nicht um Menschen, sondern die Gemeinde ist dafür da. Hier steht, dass die Fürstentümer und Gewalten der himmlischen Regionen über Gottes mannigfaltige Weisheit bekannt gemacht werden. Das ist ein total ungewöhnlicher Gedanke. Ich habe das so noch, ist mir noch nie aufgefallen. Aber die Gemeinde ist auch dafür da, dass die Engel, und hier, wenn wir im Kapitel 6 werden die nochmal erwähnt, und da heißt es auch, dass es auch Böse und Gute sein können. Also die Gemeinde ist dafür da, dass die Engel, Gute und Böse, also die Wesen, die nicht auf der Erde leben, sehen, wie vielfältig Gottes Weisheit ist. Und vor allem wird sich das hier ausdrücken, wenn man weiterliest, darin, dass sowohl Juden als auch Heiden, also alle verschiedenen Hintergründe zusammen Gott verherrlichen. Gott hat in seiner Weisheit sich sowas ausgedacht und die Engel müssen darüber staunen. Das ist auch eine Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Ne, also das war jetzt, die Gemeinde ist Gott wichtig. Jetzt können wir schauen, wie ist die Gemeinde Jesus wichtig? Und da habe ich schon gesagt, die Gemeinde vertritt Jesus auf der Welt. Und das Bild, was immer gebraucht wird, ist, er ist das Haupt, also der Kopf, und die Gemeinde ist der Leib, der Körper dazu. Im Epheser 4 sind ein paar Verse, die ich dazu lesen möchte. Ab Vers 20. Also vorher wird gezeigt, wie manche Menschen schlecht leben oder fern von Gott leben. Und dann heißt es in Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, also das, was oben gerade beschrieben wurde, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, und ihr werdet dagegen erneuert im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sollen als Gemeinde den alten Menschen ablegen, also das Bild ist einfach, man zieht das Alte aus und zieht das Neue an. Und das Neue ist Jesus. Und wenn wir so leben, wie es da heißt, dann vertreten wir Jesus auf der Welt. Er ist dann in uns zu sehen. Also die Gemeinde ist wichtig für Jesus, denn er lebt in uns weiter auf der Welt. Die Gemeinde ist aber auch wichtig für uns. Das ist ein ganz wichtiges Wort, was wir immer benutzen im Gebet oder sonst wo, ist die Gemeinschaft. Die Gemeinde ist wichtig, weil es Gemeinschaft für uns bedeutet. In der Apostelgeschichte heißt es mal am Anfang, wo die Gemeinde gerade neu ist, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das haben sie gemacht, sie waren in der Gemeinschaft. Was war denn die Gemeinschaft, was denkt ihr? Heute denkt man oft dran, wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt, wir essen nämlich miteinander oder trinken gerne Kaffee und Kuchen. Ist das die Gemeinschaft, die Gemeinde ist? Das Zusammensitzen, vielleicht ganz nett reden? Ich glaube, Gemeinschaft ist, vielleicht ist es das auch, aber es ist noch mehr. Gemeinschaft, die wir als Glaubensgeschwister haben, also wenn wir alle glauben, die Gemeinschaft, die wir erleben, ist zum einen eine Gemeinschaft zum Arbeiten. Es ist ein Arbeitsauftrag. Die Gemeinde hat den Auftrag, weiterzusagen. Also wir können gemeinsam den Auftrag ausführen. Ich glaube, alleine könnte man es gar nicht schaffen. Ich brauche so oft die Unterstützung von anderen. Alleine, was ich Unterstützung von meiner Frau bekomme bei meinen Aufgaben. Wenn ich sie nicht hätte, könnte ich so viel nicht machen. Und so geht es jedem. Wenn er mithilft, wenn wir alle mithelfen, dann unterstützen wir uns gegenseitig. Die Gemeinschaft ist aber auch wichtig für unseren Glauben. Wie oft verzweifelt man alleine im Glauben? Und wenn man aber jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, oder der einen mal nachfragt, wie geht's dir denn im Glauben? Oder wenn man zusammen betet, dann hilft es uns im Glauben wieder weiter. Es baut uns auf. Und die Gemeinschaft spiegelt Gott wieder. Das hatte ich vorher auch schon gesagt. Ein ganz wichtiger Punkt für uns, nicht nur diese Gemeinschaft, sondern auch das Wachstum im Glauben ist eine Sache, die die Gemeinde bietet. Im Epheser 4 wieder, ein paar Verse vorher, Vers 11 bis 14, da wird über Dienste beschrieben, so ähnlich wie wir es vorher aus dem Römerbrief schon gehört haben. Er hat etliche als Apostel gegeben in die Gemeinde, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und warum? Zur Zurüstung der Heiligen, also der Gläubigen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife oder ja, also Erwachsensein, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind einer Lehre oder wenn Menschen uns betrügen wollen, heißt es dann weiter. Also unser Glaube wird aufgebaut. Es gibt Gaben, das hatte ich vorher auch schon gesagt. Gott hat ganz bestimmte Leute mit bestimmten Gaben beschenkt. Und wir glauben, dass jeder Gläubige mindestens eine Gabe hat. Also jeder von uns hat eine Gabe. Und diese Gaben sind dafür da, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen. Das wiederum heißt aber auch, jeder von uns, jeder hier wird gebraucht. Sonst fehlt ja was. Also die Gabe, die du hast, kannst nur du auf deine Weise so ausführen. Niemand anders kann deinen Auftrag, deine Aufgabe übernehmen. Das heißt dann weiter im Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit. Also ich finde die Übersetzung echt schwierig, die wir lesen, aber man muss sich durcharbeiten. Also nach dem Maß der Leistungsfähigkeit, was jeder von uns leisten kann. Wir bewirken das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst, also zur Auferbauung des Leibes in Liebe, heißt es. Also wenn wir zusammenarbeiten, da heißt es die Handreichung, wenn wir uns die Hand reichen in unseren Aufgaben und so arbeiten, wie wir können, heißt es, nach dem Maß unserer Leistungsfähigkeit. Also keiner muss Unmögliches leisten, sondern das, was wir können, das, was uns gegeben ist. Wenn wir das tun, dann helfen wir uns gegenseitig, in unserem Glauben zu wachsen. Und wir bauen uns selber auf. Dafür ist die Gemeinde da, dass jeder von euch nicht alleine kämpfen muss mit seinem Glauben, nicht alleine kämpfen muss mit seinen Problemen, sondern Hilfe bekommt und aufgebaut wird. Ich weiß noch, oder mir ist es oft so gegangen, wenn ich mit jemand anders über den Glauben spreche, über mein Leben spreche, dann hilft mir das weiter. Was weiß ich, wir waren hier vor vielen Jahren mit dem Hannes, wo wir festgestellt haben, wir wollen irgendwie wieder ernster leben. Wir wollen wieder den Glauben ernst nehmen. Und dann haben wir uns zusammen hingekniet und haben zusammen gebetet. Und dann weiß ich, ich habe den Entschluss getroffen, aber nicht nur ich für mich, sondern jemand hat es mitbekommen. Der hat gehört, was ich gerade gesagt habe. Und der kann nachfragen, wie schaut es denn aus bei dir? Hast du deinen Entschluss auch umgesetzt? Ich denke, wenn man mit jemandem zusammen ist, um den Glauben aufzubauen, dann ist es eine Motivation, eine Hilfe. Und das Gute ist, man geht da nicht alleine, sondern derjenige kann auch noch begleiten. Vielleicht, also ich denke, ihr habt es auch schon erlebt. Vielleicht habt ihr jemanden, mit dem ihr ganz persönlich reden könnt. Und noch weiter, die Gemeinde ist nicht nur für uns da, sondern natürlich auch für die Welt. Wir, wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind so eine kleine Rettungsinsel in einer Welt, die weggeht von Gott. Bei uns lebt Gott, bei uns herrscht Gott. So soll es sein. Wir sind Licht und Salz, sagt die Bibel. Also wir sind wie der Leuchtturm in einem Sturm. Wenn jemand zu Gott finden will, dann weiß er kann hierher kommen, in eine Gemeinde. Und wenn das in Traunreut ist, dann kann er hierher kommen. Er kann hierher kommen, um Gott zu finden. Ich habe, als ich mir über das Thema Gedanken gemacht habe, eine Predigt gehört. Und da hat er ganz viel Gewicht, der Prediger, gelegt auf ein Prinzip, was mir vielleicht vorher noch, also ich glaube, ich habe es gewusst so, aber mir war es nicht bewusst. Also die Tragweite dieser Aussage war mir noch nicht klar. Und das Prinzip heißt, Jesus und die Gemeinde kann nicht getrennt werden. Es ist eins. In dem Bild ist es vielleicht ganz gut zu verstehen. Kopf und Körper kann man nicht trennen, weil dann ist er tot. Es ist eins. Und ich glaube, wir als Menschen, gerade wenn wir so denken, wie ich es ganz am Anfang so ein bisschen versucht habe aufzuzeigen, wenn wir so denken, dann trennen wir oft die Gemeinde und Jesus. Also dann sagen wir, ich liebe doch Jesus, aber naja, die Gemeinde ist nicht so toll, da gehe ich heute mal nicht hin. Der Mensch macht es oft, dass er die beiden trennt. Und ich glaube, bei Gott geht es nicht. Das ist eine Einheit vor Gott, die nicht getrennt werden kann. Im Epheser 4,15, wenn wir den Vers noch lesen, da heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ein bekannter Vers, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist der Auftrag an uns als Christen. Unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wenn jeder von euch Jesus ganz ähnlich ist, dann sind wir ja schon fast so wie er. Und dann ist die Gemeinde so wie der Kopf der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde, nämlich Jesus. Unser Ziel ist es, Jesus wiederzuspiegeln. Deswegen können wir nicht sagen, Jesus selbst und die Gemeinde kann man irgendwie auseinanderreißen, kann man getrennt voneinander betrachten. Wenn man sich jetzt überlegt, was hat dieses Prinzip für Auswirkungen auf uns, wenn man uns als Gemeinde und den Glauben an Jesus nicht trennen kann? Welche Auswirkungen hat es? Ich glaube, man kann nicht sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, gehe aber nicht in die Gemeinde. Das funktioniert nicht. Es mag vielleicht Fälle geben, in denen es so sein muss, weil es keine Gemeinde gibt, aber ich denke, die Menschen leiden dann. Wie sehr sind Menschen, Gläubige, die alleine sind, sehen sich nach jemand anders, mit dem sie den Glauben teilen können. Also ich glaube, wir können nicht sagen, wir sind gläubig, aber wir gehen nicht zur Gemeinde. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, ich bin ein Diener von Jesus, ich setze mich für ihn ein, aber ich mache hier in der Gemeinde nicht mit. Das funktioniert nicht. Es gibt noch andere, also eine kleine Ausnahme vielleicht, es gibt noch andere Sachen als hier die Gemeinde in Traunreut, die ich als Gemeinde Jesu allgemein bezeichnen würde. Aber hier die Gemeinde ist unser örtlicher Treffpunkt, wo Jesus da ist. Und wenn wir Jesus dienen wollen, dann heißt es, wir dienen hier in der Gemeinde. Man kann das nicht trennen voneinander. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, ich liebe Jesus, aber seine Gemeinde, die ärgert mich. Die sind so komisch, die ärgern mich. Aber Jesus liebe ich schon. Kann man nicht sagen, weil wir hier Jesus repräsentieren. Und ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann müsste das ja auch heißen, dass wir die Gemeinde lieben. Wir lieben die Gemeinde hier, weil die Gemeinde spiegelt ihn wider. Wie ist es mit der Liebe hier zu unserer Gemeinde, mit deiner Liebe zur Gemeinde? An was machst du deine Liebe oder dein Gefühl zur Gemeinde hin, an was machst du es fest? Ich glaube, ein Trugschluss wäre, wenn ich sage, ich liebe die Gemeinde so sehr, weil wir ein echt schönes Haus haben. Es hat große Fenster mit viel Licht, deswegen gehe ich gern hierher. Ich liebe die Gemeinde. Oder ich liebe sie, weil die Leute so nett sind. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich herkomme. Oder wenn man sagen würde, ich liebe die Gemeinde, weil sie hat so viel Programm. Es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann. Mir ist gar nicht mehr langweilig. Oder wenn man sagt, ich liebe die Gemeinde, weil die Ältesten sind einfach so geistlich. Die sind so gute Menschen, deswegen liebe ich die Gemeinde. Das sind vielleicht ganz nette Gründe, aber ich glaube, die können nicht wirklich dazu helfen, dass wir die Gemeinde lieben. Stellt euch vor, das Haus wird abbrennen. Was wäre dann? Könnten wir dann die Gemeinde nicht mehr lieben? Ich glaube, die einzigen Gründe, die unsere Liebe zur Gemeinde wirklich tragen, sind solche wie die, die ich jetzt sage. Weil sie das Zuhause ist von Gott. Deswegen lieben wir die Gemeinde, weil Gott da ist. Die Gemeinde ist ein Juwel Gottes, den er liebt und schätzt. Die Gemeinde ist ihm, also Gott und Jesus, ganz wichtig. Deswegen liebe ich die Gemeinde. In der Gemeinde steht Jesus im Mittelpunkt. Das wollen wir als Gemeinde machen. Wir wollen Jesus und sein Wort in den Mittelpunkt stellen. Deswegen können wir die Gemeinde lieben. Die Gemeinde hat sich zum Auftrag gemacht, oder Jesus hat es der Gemeinde zum Auftrag gemacht, die Lehre zu bewahren. Über alle Zeiten hinweg, egal was passiert ist, die Gemeinde ist dafür da, dass die Lehre bewahrt wird. Das, was wir über Jesus wissen, das ist ein Grund, warum wir die Gemeinde lieben können. Und wir können die Gemeinde lieben, weil sie ihren Auftrag wahrnimmt. Die Gemeinde setzt sich für Jesus ein. Das ist auch ein Grund, wie wir die Gemeinde lieben können. Ich möchte euch Mut machen, wenn du nachdenkst, du für dich alleine, du bist die Gemeinde. Man kann nicht sagen, die Gemeinde sind so. Du bist die Gemeinde. Du bist ein Teil von Jesus hier in der Stadt in Tarneuth. Oder wo du sonst wohnst, in deinem Ort. Wenn du merkst, dass es bei dir nötig ist, dein Denken zu überarbeiten oder mal neu über die Gemeinde nachzudenken, dann bete darum, eine neue Sicht zu bekommen. Und ich denke, wer das gemerkt hat, dass man vielleicht weiter weg ist, als man das will, dann ist es eine neue Möglichkeit, gerade jetzt, wenn sich die Gemeinde wieder neu ausrichten muss, seinen Platz einzunehmen in der Gemeinde. Jeder hat seinen Auftrag hier in der Gemeinde. Ich habe gerade am Sonntag bei dem Kurs über unseren Glauben mit dem Thomas noch am Ende gesprochen. Das war ganz interessant. Er hat gesagt, so viele Leute denken, oh, wie sollen wir die ganzen Aufgaben schaffen hier in der Gemeinde? Es gibt so viel zu tun. Und dann hat er gesagt, wenn wir nur verstehen würden, dass es doch gar nicht um die Aufgaben geht. Selbst wenn unsere Gemeinde hier nichts anbieten würde, außer einen Gottesdienst, wäre es doch eine gute Gemeinde. Es geht doch nicht darum, dass wir hier was tun. Es geht nicht darum, dass ihr Aufgaben übernehmt, sondern es geht hier darum, dass wir Gott verherrlichen, dass wir ihm begegnen im Gottesdienst und wenn wir uns treffen. Deswegen wäre es, wenn ich die Gemeinde in Tarneuth sehe in 5 Monaten und sie hat die Hälfte von ihrem Monatsprogramm gestrichen, weil gar keine Kraft da ist, dann ist das ja nicht schlimm. Hauptsache, sie wird verherrlichen Gott. Wir sind die, die Gott groß machen in der Welt. Die Gemeinde ist der Platz, wo Gott wohnt. Sie ist mit Jesus ganz erfüllt. Wir können hier in der Gemeinde die Vielfalt Gottes anbeten und in unserer Vielfalt Gott anbeten. Hier in der Gemeinde können wir von ihm lernen. Und zusammen, und das ist was ganz Wichtiges, zusammen können wir in unserem Glauben wachsen und ein helles Licht für die Stadt sein. Amen.